Im Herbst 1941 war ich 18 Jahre alt und musste zum Militär. Um dem zu entgehen, hätte ich ins Ausland gehen müssen. Aber dazu hatten wir keine Möglichkeit. Dazu musste man ja Geld haben. Wir hatten aber überhaupt kein Geld. Heutzutage wird immer gesagt, warum seid ihr denn nicht emigriert? Das ging aber nicht so einfach. Mein Vater hat gesagt, wenn du einberufen wirst, musst du dem Folge leisten. Fahnenflüchtig zu werden, das wäre dein sicherer Tod. Nur nicht Offizier werden, keine Verantwortung mit übernehmen. Das war seine Haltung. Man machte nicht mit und hoffte, dass es vorbeigeht. Die Abiturienten im Krieg wurden selbstverständlich alle freiwillig Offiziersanwärter. Man wurde nicht gefragt, wurde sofort in diese Richtung geschoben. Es war gar nicht leicht, da nicht eingereiht zu werden. Ich musste alle möglichen Tricks anwenden, um in den unteren Mannschaftsrängen hängen zu bleiben. Nach 3 Jahren, 1944, war ich dann Obergefreiter. Als solcher musste ich Bahnhöfe bewachen oder als Zugwache in Zügen mitfahren. Die Obergefreiten hatten den Ruf, sie wären dumm und zu nichts anderem zu gebrauchen, als Wache zu schieben. Von vornherein gehörte ich absichtsvoll zu den damals verfemten Drückebergern. Nach dem Krieg, als die ganzen Nachrichten kamen, wer alles gefallen war, auch von meinen Schulkameraden war kaum einer übrig, hatte der Rückblick auf das eigene Drückebergertum natürlich schon auch seine Peinlichkeit. Aber damals musste man sich entscheiden und das Mitspielen war für mich einfach nicht denkbar. Ich machte weiß Gott was, um bei der nächsten Nachmusterung, die alle halbe Jahr kam, als nur garnisonsverwendungsfähig und nicht frontverwendungsfähig eingestuft zu werden. Ich hatte tatsächlich einmal eine beginnende keimende Lungentuberkulose gehabt und diesen Verdacht habe ich dann dressiert. So habe ich mich mit einem befreundeten Arzt beraten, der hat gesagt, wie stellt der Truppenarzt, wenn du nackt vor ihm stehen musst, eine Lungeninfektion fest? Man hat leichte Temperatur und sieht miserabel aus, das machen wir. Dann bekam ich von ihm den Rat, mir einerseits 4 Stunden vor der Untersuchung Magermilch selbst zu spritzen und andererseits Kupfervitriol, das er mir als Pulver mitgeben würde, aufgelöst in einem Becher zu trinken. Die Magermilch macht dir die Temperatur und von dem Pulver wird dir ordentlich schlecht. Na gut, ich habe das alles vorbereitet, hatte Magermilch gekauft in der Molkerei. Es war Hochsommer. Es gab keine Kühlschränke und bis ich mir die Milch in der Nacht hätte spritzen sollen, war sie sauer geworden. Ich habe sie dann trotzdem in die Spritze gefüllt und mir in den Oberschenkel gejagt. 2-3 Stunden später bekam ich nicht nur erhöhte Temperatur, ich hatte kein Thermometer, sondern hohes Fieber, ich glühte. Dann habe ich das Kupfervitriol in ein Wasserglas getan und umgerührt. Das war ein wunderschöner, hellgrüner Trank und wollte es runterkippen. Ich hatte 2-3 Tropfen auf die Lippen, auf die Zunge bekommen und los ging es mit dem Reihern. Kupfervitriol ist ja ein ganz übles Gift, aber man geht daran nicht zugrunde, weil man es gar nicht runterkriegt. Dann war alles draußen und ich war total fertig. So bin ich dann am nächsten Morgen zum Truppenarzt gegangen und habe mich nackt neben die anderen gestellt. Da, wo ich mir die Spritze in den Oberschenkel gegeben habe, hatte ich eine riesige rote Beule, die ich mit der Hand zuzudecken versuchte. Der Arzt hat das entweder nicht bemerkt oder vielleicht auch nicht bemerken wollen. Jedenfalls hat er mich kurz angeschaut. Ja, das ist weiter der bekannte Zustand. Sie sind weiter eine Gefahr. Kurieren Sie sich aus. Ich habe den Staatsstreich vom 20. Juli 1944 mit heißem Kopf am Volksempfänger auf der Bahnhofswache in Freising erlebt. Ich ahnte, was dahinter stand. Wenn das Attentat von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, auf Hitler erfolgreich verlaufen wäre, dann hätte meiner Meinung nach nicht Göring oder Goebbels die Nachfolge angetreten, sondern die Regierungsführung wäre sicherlich in die Hände des Widerstandes übergegangen, weil das gesamte Militär seinen Eid nur auf Hitler geschworen hat. Nach Hitlers Tod hätte es sich, befreit von dieser Gehorsamspflicht, den Führern des Widerstandes angeschlossen. denn diese hatten durch ihre hohen Ränge in der Wehrmacht Autorität und waren durch die Walküre-Aktion bereits im Besitz der wichtigsten Machtmittel. Davon bin ich auch heute noch überzeugt. Ich war Schreiber im Stab meiner Einheit gewesen. Es war ein Schreiben durchgegangen vom OKW, vom Befehlshaber des Ersatzheeres. Es trug den Vermerk Geheime Kommandosache und enthielt eine Auflistung von Maßnahmen, die unter dem Decknamen Walküre getroffen werden sollten, für den Fall, dass es innere Unruhen gibt. Ich habe das gelesen, es ging offiziell durch meine Hände als Schreiber. Ich habe mich gewundert über die Formulierung innere Unruhen. Als ich die Parole aus dem Volksempfänger hörte, da wusste ich, was es bedeuten sollte. Der ersehnte Putsch war gescheitert. Aber seitdem weiß ich, dass in Bayern am 20. Juli viel mehr los war, als im Nachhinein herausgekommen ist. Es waren viel mehr Leute beteiligt, als die SS und die Gestapo dafür verantwortlich gemacht haben. Zum Beispiel lagen in Freising Panzer. Die sind am 20. Juli in Richtung München ausgerückt und nachdem das Attentat auf Hitler erfolglos verlaufen war, sang- und klanglos wieder eingerückt. Eine Felddienstübung hieß es später. Aber der Major Braun, der diese Panzergruppe kommandierte, spielte dann 9 Monate später eine Schlüsselrolle bei der FAB, der Freiheitsaktion Bayern. Vor dem 20. Juli gab es ein weitreichendes Sympathisantengewebe über ganz Bayern. Aber so locker gestrickt, dass es im Moment, als es an der Spitze schiefgegangen war, sofort zerfiel, damit man die Spuren nicht verfolgen konnte. Aus diesen personellen Trümmern entstand dann Ende 1944 die Freiheitsaktion Bayern FAB, die aber erst im Jahre 1945 wirklich aktiv wurde. Meine Schwester war gegen Ende des Krieges dienstverpflichtet worden. Sie war Sekretärin bei einem medizinischen Institut der Universität, das in die Nähe von Freising ausgelagert worden war. Und ich gehörte zu diesem Zeitpunkt zur Bahnhofswacheinheit in Freising. Über meine Schwester habe ich Leo Heuwing kennengelernt. Er gehörte zur Dolmetscherkompanie und zu ihm hatte ich bald blindes Vertrauen. Ich wurde dann am Rande eingebunden in die Unternehmungen der Freiheitsaktion Bayern. In meiner Freizeit sollte ich von der Arnulfstraße mit der Linie 3 zum Steubenplatz fahren. Das hatte mir der Leo Heuwing aufgetragen. An der Haltestelle wird ein Hauptmann stehen mit den und den Rangabzeichen, Bamberger Reiter und so weiter, mit einem Bärtchen. Neben den setzt du dich in der Trambahn. Ich habe also meine Ehrenbezeugung gemacht, Hand an die Mütze und so weiter. Später habe ich erfahren, dass es Ruprecht Gerngroß war, der Hauptmann der Dolmetscherkompanie. Ich saß also neben ihm in der Trambahn, die Gott sei Dank ganz leer war, und er fragte mich nach den Offizieren meines Stabes, ob man die anwerben könnte, sich zu beteiligen. Man wolle die Stadt München kampflos den Alliierten übergeben, da war er ganz offen. Ich konnte ihm leider nur einen nennen, der vielleicht in Frage käme, der einen nicht gleich anzeigen würde, aber richtig empfehlen als Partner konnte ich ihn nicht. Er war wohl enttäuscht von meiner Auskunft und stieg am Steubenplatz aus. Dann haben wir uns nicht mehr gesehen. In einer solchen Verbindung stand ich mit der FAB. Am 27. April 1945 haben dann die Soldaten der Dolmetscherkompanie Kommandostellen der Wehrmacht in München und in Starnberg besetzt. Gerngroß hat gleichzeitig mit anderen die Sender in Erding und Freimann eingenommen und in verschiedenen Sprachen europaweit den Sturz des Naziregimes in München verkündet. Er rief zur Fasanenjagd auf die Goldfasane, auf die goldbetressten Parteifunktionäre. Also ein Aufruf zur Revolte, zum Widerstand gegen die Nazis. Als eine SS-Division anrückte, um die Sender freizukämpfen, haben sich die Soldaten einzeln abgesetzt. Einige haben überlebt, sie haben sich bei Bauern im Heu versteckt oder im Kanalsystem im Erdinger Moos. Die SS suchte sie mit Hunden. Es kamen viele bei dieser Aktion kurz vor Kriegsende ums Leben. Ich war zu diesem Zeitpunkt in München, in einer Kaserne in der Blutenburgstraße und musste dort Wache schieben. Da hörte ich im Wachlokal im Radio den Hauptmann Gerngroß von der FAB, der Freiheitsaktion Bayern, sprechen. Alle haben mit großen Augen der Rede stumm zugehört. Man konnte sehen, was in den Köpfen vorging, aber keiner traute sich, etwas zu sagen. Alle dachten eigentlich nur daran, möglichst bald nach Hause zu kommen, denn der Krieg war verloren, das war klar. Ich aber wollte in das Geschäftszimmer unseres Hauptmanns, um ihm mitzuteilen, dass ich in Verbindung zur FAB stehen würde, dass er den Hauptmann Gerngroß von der Dolmetscherkompanie anrufen sollte, um sich ihm mit unserer Einheit zur Verfügung zu stellen. Ich war 21 Jahre und total naiv. Auf dem Weg in den ersten Stock zum Hauptmann kam ich am Zimmer des Hauptfeldwebels, der die Geschäfte des Hauptmanns zu führen hatte, vorbei. Da hörte ich durch die Tür das Radio, aber diesmal die Stimme des Gauleiters Giesler, den Namen Gerngroß, schreien. Und darauf den Hauptfeldwebel im Zimmer schreien, die sollte man alle aufhängen. Da bin ich ganz still auf dem Absatz umgekehrt ins Wachlokal.